Der zweite Absatz ist deswegen wichtig, weil er sie daran erinnert, dass wir uns noch massiv im Traktatusumfeld, im Bannkreis des Traktates bewegen. Nicht? Eine der wesentlichen methodischen Voraussetzungen, mit denen der Traktat operiert, ist, dass in der Logik nichts a posteriori ist, dass wir, sofern wir Logik betreiben, das ein für alle Mal erfassen müssen in einem System, das zusammenpasst. Ich hatte schon das letzte Mal einen ein bisschen verwegenen, aber doch nicht ganz unberechtigten Querblick riskiert zu der hegelianischen Aussage, das Wahre ist das Ganze. Ja? Also, dass das Wahre das Ganze ist, ist in einer gewissen Weise hier auch gespiegelt. Es kommt da drinnen, nur sagen wir sehr von außen erläuternd zu sagen, kommt so eine Vorstellung von die Richtigkeit des Betreibens, die Richtigkeit von Erkenntnis und auch von erkenntnisgeleitetem Leben kann keine Frage des Ausprobierens sein, sondern muss in der Philosophie definitiv beantwortet werden. Das ist eine Form, wie man das paraphrasieren kann. Und insofern ist also diese Art von philosophischer Ansatz urklassisch traditionell, auch wenn er sich hier in dem Vokabular der Logik erfindet. Also das ist steinhartes Traktatusmaterial. Und das Interessante ist jetzt aber, dass er sagt, das ist es, was die Bildhaftigkeit auszumachen scheint. Das Charakteristische an der Sprache muss ein für alle Mal gegeben sein. Und das ist es, was die Bildhaftigkeit auszumachen scheint. Das ist jetzt so zu interpretieren, dass er sagt, diese neu gewonnene Freiheit des Bildes, ja, dass das Bild etwas gar nicht sich auf etwas beziehen muss, dass das Bild quasi einen Satz braucht, um überhaupt auf die Wirklichkeit bezogen zu werden, und ohne diesen Satz ist es eben nur ein Bild, das nichts mit Erkenntnis zu tun hat. Diese neu gewonnene Freiheit des Bildes wird an der Stelle wieder zurückgepfiffen, indem er sagt, nein, nein, die Bildhaftigkeit der gesamten Sprache ein für alle Mal, die besteht sehr wohl darin, dass Bilder nicht so ausreißen können, sondern dass Bilder eingeordnet sind in den Bereich der Sinnhaftigkeit. Er kann die Sinnhaftigkeit von Bildern als sich nicht auf Gegenstände beziehend, also die Freiheit der Bilder, was anderes oder mehreres Verschiedenes zu signifizieren, kann er an der Stelle nicht akzeptieren, weil er dann Ausdrücke, Sprache sind eben auch Bildausdrücke, dann hätte er Ausdrücke, die seinem Sinnkriterium nicht entsprechen. Und das Sinnkriterium ist das, dass Ausdrücke, die sinnvoll sind, auch etwas müssen bezeichnen können. Die müssen also auch versehen sein mit Angaben darüber, wie die Welt aussieht, wenn sie wahr sind, und wie sie aussieht, die Welt, nämlich wenn sie falsch sind. Das heißt, an der Stelle bringt er die Bilder wieder auf Linie. Und ich sage Ihnen, also vorausblickend jetzt, bevor ich das weiter interpretiere, etwas Wichtiges, was der Punkt ist. Ein wichtiger Punkt ist jetzt der, dass er aus diesem Dilemma das Folgende schließen wird. Er wird sagen, naja, bei den Bildern ist es eben so, zur Grammatik der Bilder gehört das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt insofern, als ich in einer bestimmten Situation informiert werde darüber, was das Bild bedeutet. Also, dass ich habe das Bild und drunter steht, das ist der Napoleon, das ist eine Anwendung des Bildes, eine Anwendung des Bildes in einer bestimmten Art und Weise durch diese ortsbezogene, es ist eine pragmatische Hier- und Jetzt-Anwendung des Bildes, passt das Bild in diesen Darstellungsbezug rein, denn es ist zwar richtig, dass ein Bild wenn es einfach nur in der sozusagen flottiert, ein frei flottierendes Bild, diesen Bedingungen der Bildhaftigkeit nicht entspricht, aber als ein angewendetes Bild und Sprachausdrücke sind zum Beispiel angewendete Bilder, erfüllt es diese Bedingungen und das heißt nun, da sind wir jetzt an der nächsten Stelle, das heißt nun, dass zur Beschreibung von dem, was Sprache ist, mit dazugehört eine Überlegung darüber, was das Hier und Jetzt für eine Rolle spielt in der Sprache. Also eine Situationsbezogenheit gehört mit hinein in die Logik der Sprache. Und auf die Art und Weise kann man die beiden Dinge verbinden, von der da die Rede ist, nicht? Weil die Situationsbezogenheit geht ja viel mehr tendenziell in den Bereich von Spätphilosophie. Man kann immer nur im Einzelnen Anwendungen vorsehen und solche Dinge. Und man hat sozusagen die Valenz dieser Reflexion über Situationsbezogenheit, über ostensive Definitionen, wie sie in der philosophischen Untersuchungen dann heißen, die hat man stark auf die Seite des späten Wittgensteins gestellt. Wichtig ist zu sehen, dass er das hier ganz genau bereits im Traktatuszusammenhang macht und dass er diese, und dass er, das ist das eigentlich Interessante, dass die Situationsbezogenheit nicht rausfällt aus seinen Überlegungen über Logik möglichen Redens, sondern dass er sagt, gerade wenn ich die Logik allen möglichen Redens in der Bildhaftigkeit verankern möchte, genau dann fordert die Logik des möglichen Redens von mir auch, dass ich die Logik des Hier und Jetzt mit einbeziehe in die Logik. Und an der Stelle wird die Logik eben nicht aufgebrochen, sondern erweitert und muss erweitert werden durch dieses Hier und Jetzt. Aber im Hier und Jetzt bin ich eigentlich noch nicht. Ich möchte Ihnen... gehe ich da ein bisschen weiter, um dann zum Traktat zu kommen. Sehen wir uns das hier an. Also gehen wir bis zum Hier und Jetzt, das ich vorweggenommen habe. Aber womit soll man die Wirklichkeit vergleichen als mit dem Satz? Und was soll man anderes tun, als sie mit ihm zu vergleichen? Oder soll ich sagen, solange man das Bild mit nichts vergleicht, kann man es mit allem vergleichen. Wenn wir aber denken, so vergleichen wir das Bild schon mit der Wirklichkeit, denn wir wissen zum Beispiel, dass Napoleon jetzt nicht hier ist, wohl aber Herr NN. Das hängt mit dem Problem von Hier und Jetzt zusammen. Das ist die Sache, die ich Ihnen jetzt gerade erläutert habe. Was ich Ihnen aber als Background dazu jetzt auch noch vortragen möchte, ist die Version dieses Problems in dem im Tractatus Logico Philosophicus, weil das doch ein wichtiger Punkt ist, die Systematik, die hier quasi nur gestreift ist, sich vor Augen zu halten. Die Aussagen über Bilder im Traktat, die ersten zumindest, finden sich ab 2.1. Das ist methodisch an der Stelle sehr genau übersichtlich und geregelt. Die Behauptung 2 ist, was der Fall ist, die Tatsache ist das Bestehen von Sachverhalten. Unter 2.0 etc. Spricht er einiges über Sachverhalte und korrespondierend zu dem Bestehen von Sachverhalten kommt 2.1 und 2.1 ist, wir machen uns Bilder der Tatsachen. Was der Fall ist, die Tatsache ist das Bestehen von Sachverhalten, wir machen uns Bilder der Tatsachen oder wir machen uns Bilder der Tatsachen, wie immer. Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes. Die Elemente des Bildes vertreten im Bild die Gegenstände. Das Bild ist eine Tatsache. Das wird Ihnen in etwa geläufig sein, wie man die Abbildtheorie des Traktates interpretiert, auf das lasse ich mich jetzt so nicht so ein, sondern ich fokussiere auf einen etwas anderen Zusammenhang. Und das ist in 2.1.5.1. Da sagt er das Folgende. Die Form der Abbildung, das ist die Bildlichkeit, von der da die Rede ist, die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, dass sich die Dinge so zueinander verhalten wie die Elemente des Bildes. Also das ist die, die mögliche Isomorphie, die, die, der Komplexitätsgrad, die, die Multiplizität, sagt er an anderen Stellen. Also das, die Ausdrückbarkeit, es muss die, das Bildmedium muss von derselben Multiplizität sein, muss also dieselbe Differenzierungsmöglichkeit haben, wie das, was abgebildet ist. Und die Form der Abbildung ist eben die Möglichkeit, dass diese Multiplizitätskorrelation hergestellt wird. Und jetzt kommt eine dahingestellte These im Traktat, wie so viele dahingestellte Thesen, die jetzt alle zusammen, die lese ich Ihnen auf einmal vor, aber sie sind ganz genau markiert als 2.15.11 bis 2.15.15. Das heißt, die gehören also wirklich zusammen. Die gehören zusammen zu dieser Form der Abbildung und vorausblickend gesagt jetzt, so wie Sie hier haben, die Bildlichkeit führt zum Problem von hier und jetzt. Das Problem der Bildlichkeit überhaupt führt zum Problem von hier und jetzt. Werden Sie feststellen, dass das im Traktatus ganz genauso, wenn auch ein bisschen verklausuliert vorkommt. Ich lese es Ihnen vor. Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknüpft, es reicht bis zu ihr. Es ist wie ein Maßstab an die Wirklichkeit angelegt. Nur die äußersten Punkte der Teilstriche berühren den zu messenden Gegenstand. Nach dieser Auffassung gehört also zum Bilde auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bilde macht. Die abbildende Beziehung besteht aus den Zuordnungen der Elemente des Bildes zu den Sachen. Diese Zuordnungen sind gleichsam die Fühler der Bildelemente, mit denen das Bild die Wirklichkeit berührt. Das ist die Aussage im Traktat. Und wenn Sie sich jetzt das überlegen, wird Ihnen deutlich, was er in der ersten Stelle, die ich interpretiert habe, was er in Frage stellt, um sich dann nochmal zurückzubremsen, zurückzuholen. Er stellt in Frage, dass zum Bild auch die abbildende Beziehung gehört. Das ist schon etwas schwierig im Traktatus selbst. Wie soll man sich das vorstellen? Also wie geht man mit diesen beiden Motiven um, die ja also deutlich unterschiedlich voneinander sind, dass man nämlich auf der einen Seite Bild verstehen kann als ein Gebilde, als etwas, was eine Struktur hat, und wenn er redet von der Form der Möglichkeit der Abbildung, redet er von Strukturproblemen, und auf der anderen Seite verwendet man Bild auch so, dass man zum Bild, dass man mit einem Bild gleichzeitig das Abgebildete sozusagen mit einkauft. Ja? Die Frage ist aber, wie ist das miteinander zu denken? Denn wenn man sich nicht den Ausweg offen lässt, den er sich im Traktatus eben auch versperrt, dass man sagt, Bild könnte ja etwas, ein Bild bildet immer etwas ab, das muss ja nicht die Wirklichkeit sein. Diesen Ausweg hat er sich an dieser Stelle nicht gelassen, sondern er sagt, Bildlichkeit ist Abbildung von Wirklichkeit, und wenn es nicht Abbildung von Wirklichkeit ist, dann hat es keinen Sinn. Es gibt keine sinnlosen Bilder. Das fällt nicht in unseren Untersuchungsbereich im Traktat. Wenn man sich also die Sache so zurechtlegt, dann hat man eine Spaltung im Bildbegriff, die so aussieht, dass man auf der einen Seite, damit es sozusagen eine Form, damit man die Formen untersuchen kann, muss ich es abspalten, nicht? Muss ich es ein Modell, um es in der Terminologie zu sagen, ein Modell hängt nicht direkt an der Wirklichkeit. Eine Modelleisenbahn ist eben schlicht und einfach keine Eisenbahn in einem normalen Sinn. Das ist ein Sonderbereich, ein Extrabereich, der nichts damit zu tun haben muss unbedingt, und gleichzeitig, indem es eine Modelleisenbahn ist, hängt es an der Sache trotzdem dran. Die Art und Weise, wie er das hier kommentiert, sind metaphorische Bemerkungen, die aber also gerade aus gerade die Metaphorizität sagt sehr deutlich, warum das Problem, worum es sich da handelt bei dem Problem. Nehmen wir mal die Metapher der Fühler, nicht? Gleichsam die Fühler des Bildes reichen gleichsam bis zur Wirklichkeit, sagt er. Da wird ja geradezu provoziert die Frage, na gut, und wenn das Bild die Fühler einzieht, was ist es dann, nicht? Und wenn andererseits, wenn das Bild nur die Fühler ausstreckt, dann ist es doch noch nicht garantiert, dass diese Fühler auch was fühlen, ja? Das heißt, dieser Status der Kontaktnahme mit der Wirklichkeit ist hier genau das entscheidende Problem, und Sie können dasselbe Problem finden bei der anderen Bildlichkeit, mit der er hier operiert, mit dem Maßstab, nicht? Es wird wie ein Maßstab an die Wirklichkeit angelegt. Die Trennstriche, da sagt er, nur die äußersten Punkte der Teilstriche berühren den zu messenden Gegenstand. Am Maßstab kann man dasselbe Problem sehr schön durchargumentieren. Sie brauchen, damit etwas als Maßstab fungieren kann, brauchen Sie eine Konstruktion, sagen wir mal einen Stab oder sonst etwas, der ist sozusagen nicht auf die Welt gekommen als Maßstab. Ja? Der ist ein Ding, das als Ding bestimmte Eigenschaften hat. Er muss die Multiplizität davon haben, dass er etwas messen kann. Also die bekannten Diskussionen in den philosophischen Untersuchungen sind, wo er sagt, naja, ist doch eigentlich ganz bemerkenswert, wir messen nicht mit Gummibändern, nicht? Das wäre ein schöner Fall dafür, um zu erwähnen, um sozusagen zu erläutern, was die nötige Multiplizität ist. Für die Praxis des Messens ist ein Gummiband nicht wirklich akzeptabel. Das hängt natürlich nicht daran, dass wir nicht auch mit einem Gummiband messen könnten, aber das muss ich nicht erläutern. Das heißt, das Ding hat als ein Ding, so wie es ist, und mit den Markierungen, die da zum Beispiel drinnen sind, hat es einen Status, der in einer gewissen Weise unabhängig ist vom Messprozess. Andererseits aber, was ist so ein armer Stab ohne den Messprozess? Der Messprozess ist dasjenige, was letztlich dahinter steht, dass dieser Stab an den entsprechenden Teilstrichen den Gegenstand misst. Das liegt nicht am Gegenstand, das liegt nicht am Stab, sondern das liegt an einer bestimmten Verwendung des Gegenstandes in einer bestimmten Praxis. Interessanterweise eben hier im Traktat bereits eine Praxis, ne? Bereits die Praxis des Messens. Und das Problem, ich greife jetzt nochmal wieder voran, dass sich ergeben wird in der weiteren Diskussion von Wittgenstein, ist jetzt dass wenn man Bildhaftigkeit in ihrer Logik, also im Hinblick auf die Anwendung von Bildern denken muss, wie auch schon im Traktat geschehen, dann heißt das, dass Anwendung ist immer Ad-hoc-Anwendung. Nicht? Anwendung ist Anwendung im Hier und Jetzt. Dann heißt das, dass das Ad-hoc-Moment in die Logik der Abbildung mit hinein gerät, dort diskutiert werden muss. Und dass wir, und das ist jetzt der Punkt, um den sich in einer gewissen Weise alles dreht, wenn das Ad-hoc-Moment in die Logik der Darstellung mit aufgenommen werden muss, dann ist hier und jetzt plötzlich ein Terminus von auch der Logik. Dann gehört das, dann wird also, dann muss in der Logik vorgesehen werden, dass es eine Rolle für dieses Hier und Jetzt gibt. Dass es das in der Sprache, dass es auch in der Sprache vorkommt. Und eine wichtige Sache, die wir sehen werden, ist die, dass Wittgenstein jetzt sagt, wenn wir also in der Sprache eine Logikposition vorsehen müssen für Hier und Jetzt, dann passt plötzlich die Bildvoraussetzung, die traditionelle, simple Bildvoraussetzung des Traktatus nicht mehr, dass man nämlich einfach Worte für Gegenstände hat und dann noch die Konfiguration von Worten, die Konfiguration von Gegenständen bedeutet. Plötzlich treten in der Sprache diese Termini hier und jetzt auf, wo im Traktatus Bildbegriff kommen hier und jetzt vor, obwohl der Traktatus doch alle logischen Bedingungen von Sprache benennen wollte. Wo kommen die vor? Die kommen da dann nicht vor, die sollten aber vorkommen. Und jetzt den schrägen Blick, jetzt den sozusagen ein bisschen übergreifenden Blick zu den Ausführungen über Augustinus. Was sagt er zu Augustinus? Zu Augustinus sagt er, wenn Augustinus das Lernen der Sprache so beschreibt, dann denkt er sicher an Bäume und Menschen und an Personen, aber nicht an Hier und Jetzt. Das ist jetzt genau der Vorwurf, den er dem Augustinus macht, dass einem bestimmten Verständnis von Sprache lernen die Erfassung dieser Termini fehlt. Und wenn man das jetzt so sieht, legt sich nahe zu sagen, was er da tut, ist, auf eine elegante Art und Weise zu erklären, warum er selber im Traktatus das Ding das nicht gesehen hat, weil er nämlich im Rahmen der Sprachauffassung vom Augustinus operiert hat und in dieser traditionellen Sprachauffassung vom Augustinus, die er beim Augustinus fixiert und die er im Traktatus selber auch noch übernommen hat, in dieser Auffassung gibt es keinen Platz für Hier und Jetzt. Darum ist die Aufgabe der Philosophie so zu bestimmen, dass man das erweitert und dass man also einen Anfang und eine Beschreibung dessen, was Erkennen ist und was Sprache ist, gibt, die über diese Beschränkungen hinaus ist. Und wenn man das so sieht, dann legt sich doch auch noch die kleine Bemerkung nahe, dass das Auftreten von Augustinus an dieser Stelle, dass das also ein Spurenmoment von Seinsgeschichte ist, mit dem der Wittgenstein an dieser Stelle operiert. Nämlich, was ist Seinsgeschichte? Heideggerianischer Ausdruck dafür, dass wir in der europäischen Tradition seit tausenden Jahren einer gewissen Logik unterliegen, die uns bestimmte Dinge aufdrängt und andere Dinge nicht sehen lässt. Das hat Heidegger des Weiten und Breiten ausformuliert, hat aber im Prinzip und auf die Art und Weise, wie das also die modernen Varianten der Seinsgeschichte heißen Logozentrismus
und Derivate, also alle Metaphysiküberwindung, alle die Thesen, alle die philosophischen Anstrengungen auszubrechen aus dem Gefängnis der 2000 Jahre Tradition. Ich zitiere das jetzt deswegen, weil es sozusagen einen kleinen Anklang dieses Motivs auch beim Wittgenstein mir zu geben scheint und diese ganz verblüffende, das ganz verblüffende Auftreten eines mittelalterlichen, frühmittelalterlichen Autors zu Beginn der philosophischen Untersuchungen an dieser Stelle eingepasst werden kann in das Respektable dieses Motivs, nicht? In das Respektable des seinsgeschichtlichen Motivs, nämlich, dass wir seit, und da kommen, da komme ich jetzt gleich mal auf diese eine Bemerkung vielleicht zu sprechen, die in dem Manuskript 111 drinnen ist. Ich will mich nur noch nicht vorklicken dorthin. In diesem ersten Manuskript-Event sagt er auch, warum er den Augustinus zitiert. Das ist interessant für die Leute, die ich mache sie nochmal darauf aufmerksam, in der Audiothek die Sendung von Erich Christian Schröder lesen über Augustinus und Wittgenstein. Da fragt er sich nämlich, welche Bedeutung hat das, dass der Augustinus da kommt, und die Richtung, in die er geht, ist durchaus auch die, die ich hier vertrete. Aber es gibt noch eine direkte Äußerung von Wittgenstein zu dem Thema. Das konnte der Schröder 1975 nicht wissen, weil da war das noch nicht vorhanden. Da spricht er von Augustinus, und dann: und was Augustinus sagt, ist für uns wichtig, weil es die Auffassung eines natürlich klar denkenden Mannes ist, der von uns zeitlich weit entfernt gewiss nicht zu unserem besonderen Gedankenkreis gehört. Also das ist eine Form Fremdartigkeit in der Geschichtsentwicklung als eine durchaus mit Kontinuität versehene Verbindung darzustellen, die hier eine Rolle spielt. Wenn ich schon dabei bin, greife ich da jetzt auch noch mal davor, nicht? Von einem Unterschied der Wörter redet Augustinus nicht, meint also mit Namen offenbar Wörter wie Baum, Tisch, Brot und gewiss die Eigennamen der Personen, dann aber wohl auch Essen, Gehen, hier, dort, kurz alle Wörter. Also hier kommt, und das ist eine der Pointen, die ich also heute deutlich machen möchte. Ich formuliere es noch einmal: schon ganz früh in der Geschichte vom Sprachlernen nach Augustinus kommt das Motiv rein, dass die Kontextbezogenheit sprachlich ausgedrückt werden muss, weil wir sie brauchen, um verstehen zu können, wie Bilder funktionieren, und dass aber in der Darstellung des Traktatus diese Artikulation nicht vorgesehen ist und wir darum nicht, und das ist der wirkliche Punkt, ne, nicht den Traktat verwerfen müssen. Es geht nicht darum zu sagen, der Traktat ist nichts, sondern es geht darum, das zu erweitern, was der Traktat wollte, nämlich durch die Einbeziehung dieser Momente. Sehen wir uns das ein bisschen weiter an. Ja? Inwiefern kommt das Fremd?
Die Fremdheit.
Vom Augustinus. Und was Augustinus sagt, ist für uns wichtig, weil es die Auffassung eines natürlich klar denkenden Menschen ist, der von uns ziemlich weit entfernt, gewiss nicht zu einem besonderen, zu unserem besonderen Gedankenkreis gehört. Also nach meiner Deutung gibt es da eine Spannung zwischen natürlich klar denkend und natürlich klar denken, also wenn es nur uns, wenn es nur wäre, uns zeitlich weit entfernt und nicht zu unserem besonderen Gedankenkreis gehöre. Gell? Wenn er das alleine sagen würde, dann könnte er in diese Richtung weiter, müsste er eigentlich sowas sagen, das ist ein fremder Stamm. Ja? Das würde ich ja eigentlich auch erwartet haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du das ansprichst. Also wenn der Wittgenstein nach meinen Vorurteilen etwas über mittelalterlichen Philosophen sagt, dann würde ich eigentlich erwarten, dass er sagt, was ist das für eine komische Crew dort? Das ist doch so wie auf einer Insel mit ganz anderen Gebräuchen. Davon gibt es ja genügend Beispiele in den philosophischen Untersuchungen von Leuten, die anders zählen oder anders reden, die ganz andere Bemerkungen haben. Und ich meine, ich muss nicht allzu tief in den Augustinus hineinschauen, um Beispiele zu finden, die sich sehr gut eignen würden für den Wittgenstein der Vorlesungen über die Religion, wo er nämlich sagt, wie kann jemand solche Sachen sagen, und andererseits, ich muss sie respektieren, aber ich kann nichts mit ihnen machen. Ja? Das ist diese Fremdheit. Aber ich finde eigentlich auch, die interessante Spannung ist dabei, dass er dann auch noch sagt, er ist ein natürlich klar denkender Mann. Ja? Also da hat er einen Zug vom Augustinus herausgeholt, der vielleicht so gar nicht mal ins Auge fällt, aber der für ihn ein wichtiger ist. Und wenn er in dem Moment, in dem er dann natürlich klar sagt, ist logisch, er betrachtet den Augustinus auch als jemanden, der mit uns direkt redet. Und jetzt zu deiner Frage, also der quasi ein Zeitgenosse ist, ne, mit dem man sich vernünftig unterhalten kann, der nicht einer von den Fremdartigen ist. Und diese Geschichte mit der Seinsgeschichte, was ich gemeint habe, also das mit dem einen Zusammenhang aufreißen, der über die Gegenwart hinaus dennoch einen Erklärungsanspruch für die Gegenwart impliziert. Das ist etwas, was, das ist sozusagen der wichtige Punkt. Ne? Also Wittgenstein ist ja präsentisch in der Regel, also gerade im Traktatus sowieso, im Manuskript 115 erinnern sich, hat er immer ganz, ganz stark diesen Präsentismus, wo er sagt, lassen wir die Erzählung raus, wir wollen es einmal übersichtlich haben. Das ist eher die Wittgensteinsche Position. Und wenn es nicht in mein Ding passt, dann betrachte ich es als eine Kugel woanders. Ja? Also ich sage nicht, das ist ihm einfach fremd von der normalen Verfahrensweise. Ich sage nicht, das ist eine schwer verständliche Frühstufe von dem, was da ist. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich kann es weiter verstehen oder so. Das sagt er irgendwie nicht, sondern er hat immer die Tendenz, die Logik ein für alle Mal zu fassen, dann ist es okay, und wenn das nicht passt, dann ist es fremdartig. Und an dieser Stelle ist interessant, dass es genau nicht so funktioniert. Das ist das, worauf du hinweist, glaube ich, dass er an dieser Stelle, und viele gibt es nicht von der Art und Weise, eine Kopräsenz, quasi eine Gegenwärtigkeit, die trotzdem durchkreuzt ist von Entfernung produziert. Und das ist eine der Bedingungen, unter denen man Seinsgeschichte produzieren kann. Das ist also Seinsgeschichte, das heißt, ich vergesse jetzt wieder Seinsgeschichte, sag mal Geistesgeschichte, Kulturgeschichte im Sinne einer, man kann das auch, ich meine, Foucault hat es ja auch von Heidegger, nicht? Im Sinne einer von Brüchen charakterisierten Linie durch die Jahrhunderte. Also eine Systematisierbarkeit, die durchaus unterbrochen und gebrochen sein kann, die aber
in diesen Brüchen auch einen Systemzusammenhang über die Brüche hinaus hat. Diese Art von Geschichtsbetrachtung ist nur möglich, wenn ich sage, okay, ich habe einen Zugriff und es ist fremd gleichzeitig. Ne? Also um es umzumünzen auf die Augustinus-Situation, dass ich mich identifizieren kann, ne? Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Wittgenstein kann sich als der Autor des Traktatus identifizieren, als eine Späterscheinung einer Denkform, die von ganz woanders herkommt und die er aber jetzt als von ganz woanders herkommend auch versteht. Auch verstehen kann. Ne?
Ja, ich war deswegen verwundert, weil der Schröder so stark macht, diese Präsenz von der augustinischen Sprachauffassung. Und dann hat mich gewundert, dass der Wittgenstein sich doch so anders als distanzierte Komponente hat.
Ja, das, also, wie soll man sagen, die Präsenz ist ja auch darin garantiert, dass der Wittgenstein des Traktatus sehr präsent oder mehr oder weniger präsent diese selben Auffassungen vertreten hat. Und indem er aber, eine Form der Rhetorik, die da drinnen steckt, ist natürlich die, dass er sagt, so ganz verrückt kann das nicht gewesen sein, weil klardenkende Menschen auch aus ganz anderen Zusammenhängen auf diese Idee kommen. Also das müsste dann nicht der Augustinus sein, sondern es könnte auch sein, was weiß ich, in Turkmenien oder in Indien oder in China gibt es auch sowas. Und dann kann man sich quasi beruhigend selbst Trost zusprechen und kann sagen, meine Einschränkung war nicht nur meine Einschränkung, sondern auch, also ich will aber nicht voll da sozusagen alles plattwalzen. Es ist eine interessante kleine geschichtsphilosophische Abzweigung, die signifikanterweise, schauen wir uns das jetzt gleich an, vielleicht am Ende, damit wir da auch noch was sehen, die dann als nächstes schon mal nicht mehr vorkommt. Ich zeige Ihnen das, was... aber es geht, glaube ich, besser mit dem Manuskript 210, ist das, glaube ich. Oh, es ist 211, so. Nicht? Hier sehen Sie es. Ist das 211? Selber nachschauen, ja, 211. 211 ist das Typoskript, in dem er Notizen, hier stehen die nicht, das sollte da auch stehen, weil von 111 ist das eben, sind da auch Sachen drinnen, in denen diese Dinge vorkommen. Da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Sachen übersprungen. Aber hier kommt das vor. Ich zeige es Ihnen vielleicht vor. Er geht einigermaßen chronologisch vor. Sie haben also hier in dem Typoskript auch hier dieselbe Abfolge wie in dem Manuskript. Wenn das Bild die Krönung des Napoleon darstellen sollte, so müsste man das nicht darunter schreiben. Liegt der Grund in der Verschiedenheit? Das Charakteristische an der Sprache ist, dass alle Erklärungen im Voraus gegeben werden können. Das ist, so, das schauen wir uns jetzt, das geht vielleicht besser. Schauen wir mal an, ob er uns das sichtbar gibt. Ja, ist auch nicht. Wenn das Bild die Krönung des Napoleon darstellen soll, das ist hier die. Dieses Manuskript, ich lasse das hier auch, sondern zeige Ihnen noch, das ist, glaube ich, eignet sich als Abschluss ganz gut, aus diesem 211er kommt das in das sogenannte Big Typescript Und das im Big TypeScript ist nun, wie ich Ihnen schon angedeutet habe, da das tatsächlich das erste Mal ein Organisationsschritt hat da stattgefunden. Man muss dazu sagen, das Big TypeScript ist in viele, viele Unterkapiteln geteilt, die am Anfang stehen. Es hat was, ein umfassendes, komprehensives Inhaltsverzeichnis. Und in diesem Inhaltsverzeichnis gibt es also ein Thema, das heißt, man sagt, ein Wort verstehen heißt wissen, wie es gebraucht wird. Was heißt das, das zu wissen? Dieses Wissen haben wir sozusagen im Vorrat. Das ist eine Unterüberschrift. Und die nächste Unterüberschrift ist Bedeutung. Und das ist also die Kapitelüberschrift Bedeutung. Und in dieser Kapitelüberschrift Bedeutung findet sich nun hier das Augustinus-Zitat. Das hat er hier an der Stelle rein gepasst in seine Systematik. Und der Punkt, auf den ich Sie also hinweisen möchte, ist, dass ab diesem Zeitpunkt die Bezüge zur Bildhaftigkeit, über die ich noch ein bisschen vielleicht das nächste Mal was sagen will, so, diese Bezüge sind weg. Ja? Diese Bezüge sind an dieser Stelle weg. Da interessiert ihn tatsächlich mehr der philosophische Gehalt dieser Sache selber. Also da wird es rausgenommen aus dem Context of Discovery und geht rein in den Context of Justification einer Thesentheorie. Interessant ist es allemal und interessant ist aber dann auch zum Beispiel, wie wieder Momente von dem Context of Discovery in späteren Arbeitsprozessen, das war das, das ich Ihnen auch zeigen werde, aus dem Manuskript 140, dann da wieder reinkommen. Gut, soweit für heute.